37, da empfing Adam Worte seines Herrn, woraufhin dieser die Reue Adams annahm. Denn er allein ist derjenige, der sich seinen Dienern immer wieder mit seiner Vergebung zuwendet. Und er ist der Gnädige. Also, nachdem Adam eben von diesem Baum gegessen hat, hat er um Vergebung gebeten. Allah sagt, da empfing Adam Worte seines Herrn. Fußnote 31. Da gibt es hier zwei Lesarten. Und zwar Adamu Kalimatin. Also Adam hat etwas empfangen. Oder Adama Kalimatun. Diese Worte haben Adam empfangen. Auf wie dem auch sei. Also hier steht ja, da erreichten Adam Worte von seinem Herrn. Also entweder Adam hat diese Worte empfangen oder die Worte haben Adam getroffen. Also Allah schickte, also erklärte diese Worte und diese Worte trafen Adam. Das bedeutet also, Allah hat ihn recht geleitet zur Reue. Die nächste Fußnote. Allah gab Adam die Worte eines Bittgebets ein, das in Surat al-A'raf, Vers 23 erwähnt wird. Unser Herr, wir haben gegen uns selbst gesündigt und wenn du uns nicht verzeihst und dich unser erbarmst, dann werden wir gewiss unter den Verlierern sein. Also das sind die Worte, die Adam empfangen hat. As-Sa'di sagt auf Seite 62, er ist ja der Reueannehmende. Hier in der deutschen Übersetzung, also in der neuen, steht, er allein ist derjenige, der sich seinen Dienern immer wieder mit seiner Vergebung zuwendet. Tawwab auf Arabisch. Tawwab. Was heißt Tawwab? Hat zwei Bedeutungen. Erwähnt hier As-Sa'di. Er sagt, er nimmt die Reue dessen an, der reuig zu ihm umkehrt. Die Annahme der Reue erfolgt auf zweierlei Art. Erstens verhilft Allah dem Menschen dazu zu bereuen und zweitens nimmt er die Reue an, wenn alle Bedingungen dafür erfüllt sind. Also der Name At-Tawwab hat zwei Bedeutungen. Der zur Reue Leitende, das ist die erste Bedeutung, er hilft dir zur Reue, ohne ihn kannst du gar nicht erst bereuen. Und der Reue Annehmende, er nimmt deine Reue an, wenn sie gültig ist. Nächste Ayah, wir sagten, hinab auf die Erde mit euch alle zusammen, wenn aber meine Rechtleitung durch meine Gesandten zu euch gelangt, dann wird, wer der Rechtleitung folgt, das heißt an mich und meine Gesandten glaubt und ihnen folgt, dann wird, wer der Rechtleitung folgt, im Jenseits keine Angst haben und nicht traurig sein wegen Dingen, die ihm auf der Erde vorenthalten wurden. Also, es geht darum, wer also auf der Erde Allah anbetet, der wird Yawm al-Qiyamah keine Angst haben, keine Furcht. Hier werden jetzt zwei Aspekte erwähnt, und zwar, dann wird er wird keine Angst haben über die Zukunft, Yawm al-Qiyamah, denn er wird ja im Paradies sein. Und er wird nicht traurig sein über seine Vergangenheit in der Dunya. Also Angst über die Zukunft, traurig über die Vergangenheit. Das heißt, du wirst diese Dunya nicht vermissen, sondern du wirst froh sein, dass du im Paradies bist. Allah sagt weiter, diejenigen aber, die ungläubig sind und unsere Zeichen zur Lüge erklären, sie werden Insassen des Höllenfeuers sein und ewig darin bleiben. Möge Allah uns davor bewahren. Ayah 40, ihr Kinder Israels, also ihr Nachkommen des Propheten Jakob. Israel ist Jakob a.s. Kinder Israels, also die Kinder von Jakob a.s. Erinnert euch der Gnaden, die ich euch immer wieder zuteil werden ließ, und erfüllt eure Versprechen mir gegenüber, dann werde auch ich mein Versprechen euch gegenüber erfüllen, mich allein sollt ihr fürchten. Also jetzt beginnt ein neues Kapitel in dieser Sura. Es geht um die Juden, um die Kinder Israels. Und Allah Azza wa Jal spricht die Juden an, die damaligen zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam, aber indem er sie erinnert an die Handlungen der Juden zur Zeit von Musa alaihi wasallam. Also hier werden viele Beispiele erwähnt in Surat al-Baqarah über die Juden zur Zeit Musas alaihi wasallam. Und es geht um Haltung der Juden gegenüber Gebote. Es geht jetzt in Surat al-Baqarah nicht darum, wie lebte Musa und so weiter. Es geht, wie es in den mekkanischen Suren ist. Also wenn du dir die Geschichte von Musa betrachtest, in mekkanischen Suren geht es eher um Glaubensfragen. Seine Diskussion mit Pharaon und so weiter. Jetzt in Surat al-Baqarah ist medinensisch. Und ab der Hijra wurden ja Gebote offenbart. Deswegen wird die Geschichte von Musa hier beleuchtet aus diesem Blickwinkel. Wie gingen die damaligen Juden mit den Geboten um? Damit wir daraus lernen, wie wir mit Geboten umgehen sollen. Also Allah sagt, ihr Kinder Israels, erinnert euch der Gnaden, die ich euch immer wieder zuteil werden ließ. As-Sa'di sagt auf Seite 64, gedenkt meiner Gunst, die ich euch erwiesen habe. Dies umfasst alle Wohltaten, von denen er in dieser Sure einige nennt. Mit Gedenken ist gemeint, dass man sie, also die Gunst, mit dem Herzen anerkennt, mit der Zunge lobt und dass man seine Glieder auf eine Weise benutzt, die Allah liebt, um ihn zufriedenstellt. Also, das Gedenken der Gaben geschieht wie? Nicht, dass du dich einfach nur erinnerst. Du sollst sie verinnerlichen, gestehen, dass sie von Allah sind, Allah lobpreisen dafür und die Gaben praktisch nutzen, so wie es Allah subhanahu wa ta'ala möchte. Weiterhin sagt es Sa'di rahimahullah, und haltet euren Bund mir gegenüber. Hier ist gemeint, was Allah an anderer Stelle erwähnt hat, und zwar Surat al-Ma'idah, Surah 5, Ayah 12. Allah hatte ja mit den Kindern Israels ein Abkommen getroffen und wir briefen von ihnen 12 Obmänner. Und Allah sagte, ich bin mit euch. Wenn ihr das Gebet verrichtet, die Abgabe entrichtet, an meine Gesandten glaubt und ihnen beisteht und Allah ein gutes Darlehen gebt, werde ich euch ganz gewiss eure bösen Taten tilgen und euch ganz gewiss in Gärten eingehen lassen, durcheilt von Bächen. Wer aber von euch danach ungläubig wird, der ist wirklich vom rechten Weg abgeirrt. Also das ist dieser Bund. Und zwar sagt Allah subhanahu wa ta'ala, ihr Kinder Israels, erinnert euch der Gnaden, die ich euch zuteil werden ließ und erfüllt euer Versprechen. Das ist dieses Versprechen, dass ihr Allah dienen soll mir gegenüber, dann werde ich auch mein Versprechen euch gegenüber erfüllen, also dass er sie belohnen wird. Und glaubt an das, Ayah 41, an das, was ich zur Bestätigung dessen, was von der Tora bei euch ist, offenbart habe, nämlich, dass eben dieser Koran offenbart wird. Und seid nicht die Ersten, die ihn leugnen. Tauscht den Glauben an meine Verse nicht ein gegen einen geringen Preis, zum Beispiel Ansehen und Führerschaft. Vor mir allein sollt ihr euch in Acht nehmen. Die Aussage und glaubt, oder später, und seid nicht die Ersten, die ihn leugnen. Aber die Makkaner haben ja schon geleugnet. Das ist eine medinensische Sure nochmal. Seid nicht die Ersten, die den Koran leugnen. Was mit den Mekkanern gemeint ist, den Ersten von den Leuten der Schrift, nicht von den Polytheisten. Ihr habt Wissen über die Schrift. Ihr wisst, wer Musa ist, a.s. Ihr wisst, dass ein Prophet kommen wird. Also seid nicht die Ersten, die, obwohl sie es wissen, ungläubig sind. Das heißt nicht, dass absolut der erste Ungläubige, in Mekka gab es ja auch Ungläubige. Ja? Also geht's hier weiter. Vermischt die von Allah durch die Gesandten offenbarte Wahrheit nicht mit Lügen und haltet die Wahrheit über das, was sich über Muhammad sallallahu alaihi wasallam in der Tora findet, nicht zurück, wo ihr sie doch kennt. Also Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt hier, ihr wisst, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam der Prophet ist. Und das haben ja viele von den Juden bestätigt. Deren Problem war nur, dass er nicht von der Abstammung Israels war. Also nicht von Ishaqs Enkelkinder, sondern von Ismails Enkelkindern. Das war ihr Problem. Aber sie wussten, dass es ein Prophet ist. Vermischt die von Allah durch die Gesandten offenbarte Wahrheit nicht mit Lügen, bedeutet was? Dass sie nicht etwas hinzufügen oder etwas wegnehmen. Ja? Also belasst es bei der Wahrheit und verfälscht es nicht. Dann geht es weiter. Seid beständig im Verrichten des rituellen Gebets, entrichtet die Zakat und verneigt euch demütig vor Allah zusammen mit denen, die sich mit Muhammad sallallahu alaihi wasallam verneigen und ihm folgen. Also Allah azza wa jalla sagt, also folgt dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. As-Sa'di sagt auf Seite 68, seine Worte und verbeugt euch im Gebet mit den sich Verbeugenden, also betet zusammen mit den anderen Betenden, sind eine Anweisung zur gemeinschaftlichen Verrichtung des Gebets. Also diese Ayah, daraus leiten Gelehrte ab, wie wichtig oder auch, dass eine Pflicht ist, das Gemeinschaftsgebet, für Männer natürlich. Außerdem bedeuten sie, dass die Verbeugung eine der Säulen des Gebets ist, da er die Verbeugung hier als Ausdruck für das Gebet verwendet. Einen Teil einer Anbetungshandlung, also Ibadah, stellvertretend für die gesamte Handlung zu nennen, weist auf deren verpflichtenden Charakter hin. Also die Frage, die sich hier stellt, Allah sagt was? Seid beständig im Verrichten des rituellen Gebets. Jetzt hat er das Gebet erwähnt, oder nicht? Später sagt er, und verneigt euch demütig vor Allah. Also schon wieder das Gebet. Warum erwähnt er hier noch einmal das Gebet? Einmal allgemein das Gebet und dann eine Säule des Gebets. Um was zu erklären? Zum einen, wie wichtig diese Säule ist, das Verbeugen. Und zum anderen, weil er ja hier sagen möchte, verbeugt nicht nur, ihr sollt euch verbeugen, verbeugt euch mit den anderen, die sich verbeugen. Also es geht hier nicht nur um das Gebet. Er hat zuerst das Gebet alleine erwähnt und dann die Verbeugung im Kontext der Gemeinschaft, um zu erklären, eben wie wichtig das Gemeinschaftsgebet für einen Muslim ist. Dann sagt Allah Azza wa Jal, befehlt ihr etwa den Leuten Güte? Also die Rede gilt hier an allererster Stelle den damaligen Juden, aber natürlich auch uns. Ja? Befehlt ihr etwa den Leuten Güte wie den Glauben und guten Taten? Also ihr ruft auf, die sollen glauben, sie sollen Gutes tun und vergesst dabei euch selbst, ihr selbst glaubt aber nicht und macht nicht Gutes. Wo ihr doch das Buch der Tora lest, nutzt ihr denn nicht euren Verstand? As-Sa'di sagt, Seite 69, auch sehr wichtige Worte. Auch wenn dieser Vers aufgrund der Kinder Israels herabgesandt wurde, so ist er doch allgemeingültig aufgrund der Worte des Erhabenen, o die ihr glaubt, Surat As-Saff, Sure 61, Ayah 2 bis 3, o die ihr glaubt, warum sagt ihr, was ihr nicht tut? Welch schwerwiegende Abscheu erregt es bei Allah, dass ihr sagt, was ihr nicht tut? Und jetzt schön zuhören. Der Vers besagt nicht, dass wenn man nicht das ausführt, was einem befohlen wurde, man es unterlassen soll, zum Guten aufzurufen und das Schlechte zu untersagen. Also das ist ein wichtiger Aspekt, weil viele sagen, ja guck mal, ich kann keine Dauer machen, ich bin ja Sündiger. Ja, dann hör zu. Der Vers, es ist schlimm, dass du die Menschen zu etwas aufrufst, aber du machst es selbst nicht. Das ist schlimm. Aber was sagt jetzt Sa'di rahimahullah? Der Vers besagt nicht, dass wenn man nicht das ausführt, was einem befohlen wurde, man es unterlassen soll, zum Guten aufzurufen und das Schlechte zu untersagen. sondern der Vers ist vielmehr ein Tadel im Hinblick auf die beiden Pflichten, also Unterlassen von Schlechtem und Aufruf zu Guten. Bekanntlich obliegen dem Menschen zwei Pflichten. Du hast zwei Pflichten. Anderen zu befehlen und zu verbieten, also sie zu motivieren, zum Guten aufrufen und das Schlechte verbieten. Das ist eine Pflicht. Sowie sich selbst zu befehlen und zu verbieten. Und du musst auch dich zum Guten aufrufen und auch dich vor Sünden warnen. Jetzt sagt er, einer der beiden Pflichten nicht nachzukommen, ist keine Erlaubnis dafür, auch die andere zu vernachlässigen. Aber wenn du sündigst, heißt es nicht, du sollst auch deine andere Pflicht, das Aufrufen zu Allah, vernachlässigen. Weil Shaitan, das ist eine Tücke des Teufels, er sagt, du bist ein Heuchler. Guck mal, du sündigst und willst den Leuten sagen, die sollen beten und fasten und Gutes tun und spenden, aber du sündigst doch selbst. Ja, okay, das sind zwei Paar Stiefel. Ich arbeite an meiner Seele, die krank ist, aber das heißt nicht, dass ich nicht meine Aufgabe erfüllen soll, und zwar das Aufrufen zu Allah subhanahu wa ta'ala. Er sagt, denn im Idealfall kommt der Mensch beiden Pflichten nach. Und im schlechtesten Fall vernachlässigt er beide Pflichten. Nur einer von beiden Pflichten nachzukommen, hat nicht den ersten Rang. Das ist nicht schon das Beste, das Gelbe vom Ei. Aber auch nicht den letzten. Also das ist immerhin was. Auch wenn du süchtig bist nach einer Sünde, ja, dann unterlasse nicht die Da'wah. Vielleicht vergibt Allah dir diese Sünde aufgrund deiner Da'wah zu Allah subhanahu wa ta'ala. Zudem neigen die Seelen dazu, nicht auf jemanden zu hören, der anders redet und handelt als sie selbst. Dem Beispiel anderer hinsichtlich der Handlung zu folgen, ist besser, als ihnen nur in Bezug auf Worte zu folgen. Also eine Vorbildfunktion solltest du haben. Dann geht es weiter. Nehmt Zuflucht in Geduld und im Gebet. Das ist ein Elixier, ein Medikament für das Leben. Nehmt Zuflucht in Geduld und im Gebet. Diese Ayah ist fantastisch. Natürlich der ganze Koran. Aber ich meine, also diese Ayah erklärt dir das Medikament und wie du es zubereitest. Damit du in Sicherheit bist, nimm Zuflucht bei Allah, sodass du geduldig bist. Ja, wie werde ich geduldig? Durch Gebet. Wie werde ich ein geduldiger Mensch? Indem du betest. Das Gebet zu verrichten, aber ist allerdings anstrengend, außer für die, die sich ihrem Herrn demütig unterwerfen. Möge Allah uns das Gebet schmackhaft machen und erleichtern. Möge Allah Azza wa Jalla uns recht leiten, dass wir immer mehr ihn anbeten. As-Sa'di sagt, Seite 70, Allah weist sie an, in all ihren Angelegenheiten auf jegliche Weise Hilfe in Geduld und Standhaftigkeit zu suchen. Damit ist die Geduld hinsichtlich des Gehorsams gegen Allah gemeint. Er erwähnt jetzt die drei Formen der Geduld. Was ist Geduld? Erstens, Geduld hinsichtlich des Gehorsams gegen Allah, indem man ihm gehorcht, sowie die Geduld hinsichtlich der Auflehnung gegen Allah, also Geduld, dass du nicht sündigst. Erste Form der Geduld, Geduld bei der Anbetung, dass du betest, fastest, Koran liest, brauchst du Geduld. Zweitens, Geduld, dass du nicht sündigst, indem man diese Sünden unterlässt. Drittens, und die Geduld hinsichtlich schmerzlicher Beschlüsse Allahs, also Schicksalsschläge, so dass man deswegen nicht zornig wird. Dann sagt er, wer sich geduldet, dem gibt Allah Geduld. Also wer das trainiert, geduldig zu sein, dem wird Allah subhanahu wa ta'ala auch Geduld geben. Dann sagt As-Sa'di rahimahullah ta'ala, das ist, glaube ich, die nächste Ayah. Genau. Und zwar, nehmt Zuflucht in Geduld und im Gebet. Das Gebet zu verrichten aber ist allerdings anstrengend, außer für die, die sich ihrem Herrn demütig unterwerfen und die sich gewiss sind, dass sie ihrem Herrn dereinst begegnen, also Yawm al-Qiyamah, und zu ihm zurückkehren werden. Und zwar sagt As-Sa'di, rahimahullah ta'ala, dass Allah subhanahu wa ta'ala ihnen droht, beziehungsweise ihnen Angst macht wegen dem Tag der Auferstehung, an dem keine Seele etwas anstelle einer anderen übernehmen kann. Hier sagt er, vielmehr helfen dem Menschen die Taten, die er vorausschickt. Und von keiner Seele werden ohne die Erlaubnis Allahs und ohne seine Zufriedenheit mit dem für den Fürsprache eingelegt wird, diese Taten angenommen. Es geht um die nächste Ayah. O Kinder Israels, erinnert euch der zahlreichen Gnaden, die ich euch zuteil werden ließ und wie ich euch gegenüber den anderen Gemeinschaften eurer Zeit den Vorrang gab, eben das durch Prophetenschaft und Herrschaft, und nehmt euch vor einem Tag in Acht, an dem kein Mensch einem anderen von Nutzen sein wird und an dem keine Fürsprache und kein Lösegeld angenommen und keinem Ungläubigen geholfen wird. Also Yawm al-Qiyamah wirst du keine Hilfe haben, außer wenn Allah es erlaubt. As-Sa'di sagt, Seite 71, seine Worte, an dem keine Seele etwas anstelle einer anderen übernehmen kann, beziehen sich auf den gegenseitigen Nutzen. Also Yawm al-Qiyamah kannst du keinem nutzen und niemand wird dir nutzen, außer mit Allahs Hilfe. Während die Aussage und ihnen keine Hilfe zuteil wird, sich auf das Abwehren von Schaden bezieht. Somit wird ausgeschlossen, dass auf diese Weise Nutzen erreicht werden kann. Also Yawm al-Qiyamah wird niemand einem anderen helfen, außer wenn es Allah subhanahu wa ta'ala erlaubt. Ayah 49, und erinnert euch auch daran, dass wir euch vor den Leuten des Pharaos retteten, die euch furchtbar quälten, die eure Söhne abschlachteten und eure Frauen am Leben ließen, um sie zu versklaven. Das war eine gewaltige Prüfung eures Herrn. Und zwar hier wird erwähnt, dass zu den Gaben Allahs gegenüber den Kindern Israels gehört, dass er sie gerettet hat. Und diese Prüfung, die hier erwähnt wird, das war eine gewaltige Prüfung. Entweder die Qual war die Prüfung unter der Herrschaft Pharaons oder die Rettung war die Prüfung. Also beides ist möglich. Entweder die Qual oder eben die Rettung. As-Sa'di sagt auf Seite 74, darin, also in der Rettung vor Pharaon, war für euch eine gewaltige Prüfung, also eine Wohltat. Prüfung im Sinne hier von Wohltat. Von eurem Herrn. Unter anderem aufgrund dessen obliegt es euch, ihm gegenüber dankbar zu sein und seine Befehle auszuführen. Also weil er euch gerettet hat vor Pharaon, müsst ihr ihm dankbar sein. Jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen, Sekunde mal, redet er hier über die Kinder Israels, redet er mit den Leuten von Musa a.s.? Er redet doch mit den Medinensern jetzt, die zur Zeit des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gelebt haben. Nun, daraus entnehmen wir, dass die späteren Generationen von den vorherigen Generationen beeinflusst werden. Also wir werden das ja noch sehr oft hören. Allah Azza wa Jal spricht in der direkten Rede mit den Juden zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Aber er sagt, ihr habt die Kuh angebetet, ihr habt dies gemacht, ihr habt gesagt zu Musa, aber Sekunde mal, das waren doch nicht die, das waren die vorher. Warum spricht er sie direkt an? Ja, weil die Generationen Einfluss aufeinander haben. Das heißt, die Sünde damals, die begeht ihr immer noch. Die Achtlosigkeit damals habt ihr immer noch. Deswegen spricht er direkt, er sagt nicht, eure Vorfahren haben dies und jenes gemacht. Er sagt, ihr habt das gemacht. Obwohl sie es ja gar nicht gemacht haben. Die lebten ja nicht vorher. Also das zeigt, dass Generationen eben untereinander einen Einfluss haben. Dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, und erinnert euch der Zeit, als wir für euch das Meer spalteten, so dass ihr es trockenen Fußes durchqueren konntet und euch so erretteten und die Leute des Pharaos zusammen mit ihm selbst vor euren Augen ertrinken ließ. Und erinnert euch an unsere 40 Nächte dauernde Verabredung mit Moses zur Vervollständigung der Offenbarung der Tora. Also warum hatte Musa a.s. eine Verabredung mit Allah? Um die Tora zu vervollständigen. Doch während er weg war, nahmt ihr euch das Kalb, um es anzubeten und tatet dadurch Unrecht. Und zwar sagt es Sa'di rahimahullah, Seite 74, als nächstes erwähnt er seine Gnade ihnen gegenüber, indem er sich für 40 Nächte mit Moses verabredete, um ihm die Tora herabzusenden. Also, hier wird Al-Kitab erwähnt in dieser Ayah, und zwar وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَى أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. Genau. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ. Wie wurde es übersetzt? Ah, das kommt später, okay. Und zwar werden zwei Begriffe erwähnt, Kitab und Furqan. Also entweder gemeint ist das Gleiche, ja, also es ist eine Wiederholung, eine Bestätigung, oder gemeint sind auszeichnende Beweise und Belege, ja, oder auch Wunder, ja, mit dem Begriff Furqan. Kitab soll die Tora sein. Was ist Furqan? Furqan ist etwas, was unterscheidet, eine Unterscheidung. Ja, was ist jetzt gemeint? Ist die Tora gemeint oder noch zusätzlich zur Tora etwas? Einige Gelehrte sagen, nee, es ist etwas Zusätzliches. Entweder weitere Beweise für die Prophetenschaft Musas a.s., wie zum Beispiel die Wunder. Diese 40 Nächte, und zwar sind das, das hat jetzt Sa'di rahimahullah nicht erwähnt, auch hier nicht in der Übersetzung, das sind die 40 Nächte, also genau, ein Monat Dhul-Qi'da plus die 10 ersten Nächte von Dhul-Hijjah. Also 30 plus 10. Weil Allah subhanahu wa ta'ala sagte ja auch, und wir haben 10 hinzugefügt. Also ein Monat, 30 Tage, das ist Dhul-Qi'da gewesen. Also der Monat vor Dhul-Hijjah und 10 Tage von Dhul-Hijjah. Ja, also damit man weiß, welche 40 Nächte hier gemeint waren. Jetzt haben die in dieser Zeit die Kinder Israels, das erwähnt Allah Azza wa Jalla ausführlicher auch in Surah Taha, da war ja dieser Samiri und so weiter. Ja, inshallah, wenn wir dann irgendwann bei Surah Taha sind, wenn wir das dann näher uns anschauen. Er hat ihnen dann eingeflüstert oder verschönert, verziert, sie sollen doch aus dem Schmuck, aus dem Gold, einen Kalb formen und es anbeten. Haben sie auch getan. Während der Abwesenheit von Musa a.s. So, jetzt sagt Allah azza wa jal, daraufhin vergaben wir euch, damit ihr euch dankbar erweisen könntet. Aber, und erinnert euch von allen euch erwiesenen Wohltaten auch daran, als wir Moses das Buch der Tora gaben und damit die Unterscheidung zwischen Wahrheit und Lüge, also Furqan, und zwischen Rechtleitung und Irrtum, damit ihr den rechten Weg einschlagen könntet. Und jetzt kommt die Strafe dafür, dass sie das Kalb angebetet haben. Ayah 54. Gedenkt der Zeit, als Moses zu seinem Volk sagte, mein Volk, ihr habt gegen euch selbst gesündigt, als ihr euch das Kalb als Götze nahmt. Darum wendet euch in Reue eurem Schöpfer zu. Wie soll die Reue aussehen? Indem die einen von euch die anderen töten. Das war die Strafe. Einige sagen, es ist jetzt nicht aus der Sunna überliefert, aber israelitische Überlieferung, es wurde dann dunkel und die mussten einfach so drauf loskämpfen und dann starben, es heißt, bis zu 70.000 Leute. Das war die Reue. Warum? Weil sie ein Kalb angebetet haben. Wenn das die Strafe in der Dunya ist, was ist dann die Strafe Yawm al-Qiyamah? Möge Allah uns bewahren. Für Schirk und für Anbetung von Götzen. Ja. Also, Sa'di sagt, daraufhin befahl er euch, durch die Zunge seines Propheten Musa a.s. zu bereuen, indem ihr einander töten sollt. Deshalb verzieh Allah euch, auf dass ihr Allah gegenüber dankbar wäret. Ja. Das heißt, dieses Verzeihen Allahs kam aufgrund dieser Reue. Und es heißt, getötet wurden die, die auch angebetet haben. Wallahu a'lam. Dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala in dieser Aya 54 weiter: Gedenkt der Zeit, als Moses zu seinem Volk sagte: Mein Volk, ihr habt gegen euch selbst gesündigt, als ihr euch das Kalb als Götze nahmt. Darum wendet euch in Reue eurem Schöpfer zu, indem die einen von euch die anderen töten. Dies ist bei eurem Schöpfer besser für euch als das Verharren im Unglauben, der zum ewigen Aufenthalt im Höllenfeuer führt. Danach wandte er sich euch wieder zu und vergab euch, denn er ist wahrlich der sich seinen Dienern immer wieder zuwendende und der Gnädige. Dann erinnert Allah weiter, also ihr müsst euch mal vorstellen, diese Ayat, erinnert euch. Also Allah Azza wa Jal listet hier sehr viele Gaben, die er den Kindern Israels zuteil werden ließ. Erinnert euch daran, als ihr, beziehungsweise 70 eurer Vorfahren, das erwähnt Allah in einer anderen Ayah, schauen wir uns mal Fußnote 36 an, genau, siehe Al-A'raf 155, erinnert euch daran, als ihr, beziehungsweise 70 eurer Vorfahren, und das ist wieder, ja, also Allah spricht sie direkt an, als ihr, das sind medinensische Juden, das sind ja nicht die Juden zur Zeit des Propheten Musa a.s. Aber noch einmal, um diese Verbindung zu zeigen, euer Verhalten ist das gleiche Verhalten wie damals. Und das gilt auch für uns, wenn wir uns so verhalten. Erinnert euch daran, als ihr zu Moses sagtet: O Moses, wir werden nicht glauben, bevor wir Allah mit eigenen Augen unverhüllt sehen. Da erfasste euch der alles vernichtende Blitzschlag, während ihr euch gegenseitig ansaht. Warum haben sie das verlangt? Ja, sie haben ja gehört, mitbekommen, Musa a.s. spricht mit Allah. Haben sie gesagt, wir wollen Allah sehen. Und das Problem war jetzt nicht, dass sie gesagt haben, wir wollen Allah sehen. Wir wollen ja auch Allah sehen, oder nicht? Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns erlauben, dass wir Allah yawm al-qiyamah sehen. Das Problem war, sie haben gesagt, wir werden nicht glauben, bis wir Allah sehen. Was soll denn das? Wer stellt denn bitte schön hier die Regeln auf? Also du musst doch glauben, ob du dann Allah siehst oder nicht. Allah, wenn er es erlaubt, wird er sich zeigen. Also yawm al-qiyamah, nicht in der Dunya, wird er sich zeigen. Aber du kannst doch nicht eine Voraussetzung machen: Ich werde nicht glauben, wenn ich nicht Allah sehe. Das war das Problem. O Moses, sagten sie, wir werden nicht glauben, bevor wir Allah mit eigenen Augen unverhüllt sehen. Aya 56, dann erweckten wir euch nach eurem Tod wieder zum Leben, damit ihr dankbar sein würdet. As-Sa'di sagt, Seite 74, da überkam euch der Donnerschlag, entweder der Tod oder eine tiefe Ohnmacht. Beides ist möglich. Also entweder diese Leute, die das verlangt haben, sind wirklich gestorben und Allah hat sie wieder belebt, oder sie waren im Koma, ja. Mit anderen Worten, also eine tiefe Ohnmacht. Hierauf erweckten wir euch, sagt aber Allah Azza wa Jal, nach eurem Tod. Ja? Und das deswegen sagen einige, nee, es ist wirklich der Tod gemeint und nicht nur eine Ohnmacht. Und das ist ja nichts Verwunderliches. Allah Azza wa Jal hat über mehrere Leute geredet, dass sie gestorben sind und dann wieder zum Leben erweckt wurden. Dann sagt Allah Azza wa Jal, und wir ließen die Wolken euch Schatten spenden, als ihr in der Wüste umherirrtet. Also, sie waren ja weg von Pharaon, die Kinder Israels. So, und jetzt mussten sie eben umherirren. Und Allah schickte ihnen Wolken, damit sie nicht in der Sonne verbrennen. Und auch Nahrung. Und wir sandten Manna, das ist ein Getränk, süß wie Honig. Und Salwa. Salwa sind kleine Vogelart mit zartem Fleisch, ähnlich wie Wachtel. Also Delikatessen, ja. Etwas schön süßer Getränk, ja, oder Trank. und Wachteln, etwas Besonderes. Das war jetzt nicht nur trockenes Brot und Wasser. Was sagten sie dann? Und wir ließen die Wolken euch Schatten spenden und sandten Männer und Salua auf euch herab und sagten, esst von den guten Dingen, die wir euch geben. Uns aber schadeten sie durch ihre Undankbarkeit in keiner Weise, sondern nur sich selbst. Also die Kinder Israels waren damit nicht zufrieden, wie Allah später gleich erwähnen wird, sondern sie haben gesagt, was soll, jeden Tag Wachtel oder was? Die wollten jeden Tag mal was anderes, ja, wie Allah subhanahu wa ta'ala es gleich erwähnen wird. Aber zuvor erwähnt er noch eine Sünde. Also nach den Gaben, die Allah erwähnt hat, gedenkt dies, erinnert euch an das, erinnert euch an das, erwähnt jetzt Allah was? Die Vergehen. Als ihr Manna und Salwa bekommen habt, was habt ihr da gemacht? Jetzt nächste Sache. Gedenkt der Zeit, als wir sagten, tretet ein in diese Stadt, Al-Quds, und esst darin reichlich, wo auch immer ihr wollt, und tretet durch das Tor in Demut vor Allah ein. Also Allah sagte ihnen, o Kinder Israels, sie sind ja geflüchtet aus Ägypten, ja? So, wo sollen sie hin? Bitte schön, geht nach Al-Quds. Und wenn ihr da eintretet, passt bitte auf, und zwar sollt ihr auf folgende Art und Weise dort eintreten. Tretet durch das Tor in Demut vor Allah ein und sagt, Herr, Hitta, dieser arabische Begriff Hitta, also vergib uns unsere Schuld. Also Hutta anna khatayana, also entlaste uns, könnte man sagen. Hitta, Entlastung wollen wir. Bitte schön. Barakallahu fiik. Also anstatt, dass sie Hitta sagten, sagten sie Habba, Korn. Warum? Aus Spott. Also Allah azza wa jalla sagt, guckt mal, ich rette euch jetzt, ihr bekommt ein schönes Land, geht rein in Demut und bittet um Vergebung. Hitta, also Entlastung, also ja Rabbi, nimm unsere Sünden weg. Du sollst demütig da rein. Da gingen sie hochmütig rein. Wie geht's hier weiter? Dann werden wir euch eure Vergehen vergeben und den Lohn derer, die Gutes tun, vermehren. Was machten sie? Aja 59. Doch da tauschten die Übeltäter dieses Wort gegen ein anderes aus, das nicht zu ihnen gesagt worden war. Sich über Allah lustig machend. So sandten wir eine Strafe vom Himmel auf diese Ungerechten hinab, wegen des Frevels, den sie begangen haben. Frevel ist immer Übertretung der Grenzen. Fisq bedeutet Grenzen überschreiten. Fußnote 38. Genau. Statt des arabischen Ausdrucks Hitta sagten sie Habba oder auch Hinta. Ja, also beides. Hinta, Weizen. Oder Habba, Korn. Und es wird auch überliefert, Habbatun, oder sowas ähnliches, ja, für Hinta. Also, es geht um diese Begriffe. Es hört sich ähnlich an, hat aber komplett eine andere Bedeutung. Also, das ist eine Sache. Was sagt das Sa'di, rahimahullah, Seite 76? Und zwar, dass sie das Wort gegen ein anderes ausgetauscht haben. Es heißt, dass sie das Wort Vergebung, Hitta, gegen das Wort Habbatun fi Hinta. Genau, das war das. Also Weizenkorn. Habbatun fi Hinta. Eintauschten. Und so den Befehl Allahs gering schätzten. Und sich darüber lustig machten. Wer das Wort Allahs vertauscht und sei es auch in geringfügiger Weise, der ist auch bereit, seine Handlungen zu verändern. Und deswegen, was sagt Allah azza wa jalla, trete demütig ein. Demütig bedeutet was? Also so verbeugend vor Allah subhanahu wa ta'ala. Ja? Wobei verbeugen, die Gelehrten sagen, gemeint ist demütig. Nicht, dass sie in der Niederwerfung oder in der Verbeugung. Auf jeden Fall, was haben sie getan? As-Sa'di sagt, und deswegen traten sie auf ihren Hinterteil kriechend ein. Subhanallah. Allah sagt, seid demütig, bittet um Vergebung. Und was machen die? Ja, die drehen sich um, setzen sich hin und kriechen dann rückwärts da rein. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Ja. Also, und das ist das Problem, wenn man die Worte Allahs verdreht. Aber nicht, dass du denkst, das ist die einzige Form, Worte Allahs zu verdrehen. Wenn du die Gebote Allahs nicht einhältst und Ausreden suchst, dann verdrehst du auch die Worte Allahs subhanahu wa ta'ala. Das ist ja nur ein Beispiel. Sondern ein Kredit aufzunehmen und dann sagst du, ja, das sind keine Zinsen, das ist die Inflation. Das ist das Gleiche, rückwärts auf dem Hintern, rein in Quds. Das ist das Gleiche, das ist Inflation. Und was weiß ich was, das ist Zins, ist Zins. Riba ist Riba. Wenn du diese Worte jetzt verdrehst, damit du tust, was du willst, dann folgst du eben diesem Vorbild, die eben die Worte Allah subhanahu wa ta'ala verdreht haben. Dann sagt Allah azza wa jal, erinnert euch unter all den Wohltaten, die euer Herr euch erwiesen hat, auch daran, als Moses für sein Volk in der Wüste um Wasser bat. Und wir sagten, schlag mit deinem Stock auf den Felsen, da entsprangen ihm 12 Quellen, so dass jeder Stamm wusste, wo seine Trinkstelle war. Also, die Gabe Allah subhanahu wa ta'ala, dass sie nicht streiten mussten, diese Stämme. Warum 12? Ja, weil es 12 Stämme gab. Also 12, was sagt Allah azza wa jal, da entsprang, 12 Quellen, damit jede Familie, jeder Stamm von den Kindern Israels eben trinken kann, ohne sich zu streiten, das ist mein Wasser, nee, das ist unser Wasser, das ist dein Wasser. So hat Allah azza wa jal ihnen das erleichtert, aus einem Felsen. Allah azza wa jal sagt, esst und trinkt ruhig von dem, womit Allah euch versorgt, ohne dass ihr euch dafür anstrengen müsst, und seid nicht hochmütig auf der Erde, damit ihr auf ihr kein Unheil stiftet. As-Sa'di sagte, Seite 77, damit war, also über die Ayah, schlag mit deinem Stock auf den Felsen, und dann kamen was? Dann entsprangen 12 Quellen. Er sagt, erstmal, damit war entweder ein bestimmter Felsen gemeint, oder es bezieht sich auf irgendeinen Felsen. Also weil hier steht in der Aussage Allahs Azza wa Jal, فَقُلْنَا ضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرِ. Also, auf den Felsen. War das jetzt ein bestimmter Felsen? Oder irgendein? Das kann man so und so verstehen, grammatikalisch. Okay? So, dann sagt er, die Kinder Israels waren 12 Stämme. Warum? Ja? Barakallahu fik. Weil Ja'qub a.s. 12 Kinder hatte. Yusuf und die 11, oder nicht? Deswegen 12 Kinder. Also die Juden entstammen diesen Kindern Ja'qubs, ja, Kindern Israels. Also die Kinder Israels waren 12 Stämme. Nun wusste jedermann von ihnen, wo sein Platz zum Trinken war, also von welcher Quelle er trinken konnte, sodass sie nicht miteinander konkurrieren mussten, sondern auf bekömmliche Weise und ohne Bedrängnis trinken konnten. Na. Genau, die Kinder von Ja'qub a.s. Dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, erinnert euch daran, 61, wie ihr zu Moses sagtet, Moses, wir halten es nicht länger aus mit nur einer einzigen Art von Speise. Manna und Salwa. Diese Delikatessen. Und die haben gesagt, was, jeden Tag das Gleiche? Okay, was stellt ihr euch vor? Was wollten die jetzt? Dann sagten sie, bitte deinen Herrn, dass er für uns etwas aus der Erde hervorbringt, was darin an Kräutern, Gurken, Körnern, Linsen und Zwiebel wächst. Also bitte, ja. Was ist besser, so eine Wachtel, schön hier gegrillt, oder Zwiebel? Gurke. Was ist besser, Manna, so schönes Getränk, erfrischendes, süßliches Getränk, ja. Aber das ist halt der Mensch, der ist egal, wie viele Gaben Allah ihm gibt, er wird dann, diese Gaben werden zur Routine und dann kann er nicht mehr diese Gaben wertschätzen. Das ist das Problem. Und deswegen, damit du die Gaben wertschätzen kannst, musst du dich daran erinnern, wie wäre es, wenn du diese Gabe nicht hättest? Machen wir die Frage nachher, inshallah. Ja? So sagte Moses, wollt ihr etwas, das besser mit dem, wollt ihr etwa das Bessere, mit dem euch Allah versorgt, ohne dass ihr euch dafür abmühen müsst, nämlich Männer und Salwa, gegen Geringeres eintauschen? Dann geht doch an irgendeinen Ort, wo ihr findet, was ihr verlangt. Es gibt überall Zwiebeln und Gurken, bitteschön. Wenn du darauf Lust hast, geh irgendeinen Ort. So kamen Schande und Bedürftigkeit über sie und sie zogen sich Allahs Zorn zu, weil sie die Zeichen Allahs immer wieder leugneten und die Propheten ohne jedes Recht töteten. All das geschah, weil sie sich gegen Allah auflehnten und die von ihm gesetzten Grenzen immer wieder überschritten. As-Sa'di sagt, Seite 79, seine Worte ohne Recht, also dass sie die Propheten ohne Recht getötet haben, das zeigt, dass dies ganz besonders schändlich war. Also warum sagt Allah ohne Recht? Gibt es eine Art, Propheten rechtens zu töten? Natürlich nicht. Jede Tötung eines Propheten ist Unrecht. Aber warum sagt Allah Azza wa Jalla ohne Recht? Er sagt hier seine Worte, ohne Recht zeigen, dass dies ganz besonders schändlich war. Denn selbstverständlich ist es niemals rechtmäßig, einen Propheten zu töten. Diese Worte sollen dafür sorgen, dass Unwissende unter ihnen dies nicht glauben. Also nicht, dass jemand Unwissendes denkt, die hätten Recht gehabt. Ja. Dies, weil sie sich widersetzen, indem sie ungehorsam gegen Allah begangen und stets übertraten den Dienern Allahs gegenüber. Denn ein Ungehorsam zieht den Nächsten nach sich. Ja, wie ich vorhin erwähnt habe, eine Sünde führt zur Nächsten. Nachlässigkeit führt zu kleinen Sünden. Merkt euch diesen Satz. Merkt euch diesen Satz. Nachlässigkeit führt zu kleinen Sünden. Und diese wiederum zu großen Sünden. Daraus resultieren dann verschiedene Formen von unzulässigen Erneuerungen, Bid'a, Unglaube, Kufr und Ähnliches. Wir bitten Allah, uns vor jeglicher Art von Heimsuchung zu bewahren. Dann machen wir inshallah ta'ala hier noch einmal eine Pause, bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala, um dann für den letzten Vortrag für heute uns vorzubereiten. Inshallah dann um 18 Uhr. Wa sallillahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.